Das biblische Buch Jona, wenn man das so hört und liest, man bekommt den Eindruck, es könnte ein Drehbuch für Pleiten, Pech und Pannen sein. Was geht da nicht alles schief? Schauen wir uns die einzelnen Szenen nochmal kurz an. Die Szene 1 ist eine Flucht vor Gott. Statt nach Südosten, nach Ninive, geht's nach Nordwesten, nach Tarsis und landrate Jona auf ein Schiff. Das Volk Israel ist ja nicht gerade dafür berühmt, dass es eine Seefahrernation wäre. Und das wird dann eine Seefahrt, die nicht lustig ist. Und schließlich geht einer über Bord, auf seine persönliche Anweisung hin sogar der Jona. Szene 2, Jona wird aufgefischt, im wahrsten Sinne des Wortes, Rettung in Form eines großen Fisches. Allerdings so 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Fisches, was da wohl alles rumschwimmt. Jona wird dann schließlich an Land gespuckt, auch keine appetitliche Szene. Die Szene 3 könnte man überschreiben mit Ninive reloaded, eine Stadt tut Buße. Jona wird nämlich nochmal losgeschickt und droht den Untergang an. Und dann geschieht tatsächlich das Wunder. Ninive tut Buße. Groß und Klein gehen in Sack und Asche, alle fasten, sogar das Vieh fastet mit. Und die Szene 4 in aller Kürze könnte man überschreiben mit die entgangene Schadenfreude. Denn der Jona ist ziemlich wütend. Das versprochene Inferno bleibt ja aus. Aber vielleicht passiert ja doch noch was. Und Jona genießt dann im Osten der Stadt den schönen Sonnenuntergang über der Stadt in seiner Hütte, wie ein Kleingärtner mit Schattenplatz und Rizinusstaude. Ein perfekter Ort, um die Katastrophe zu genießen. Aus der nötigen Distanz natürlich. Aber Jona hat wieder Pech. Es ist der Wurm drin, und zwar in der Staude. Das Glück dauert nur kurz. Ein heißer Ostwind kommt und Jona bekommt einen Sonnenstich und eine Mordswut gegen Gott. Die arme Staude ist verdorrt. Der Wurm ist schuld. Ich frage mich, warum solch ein Buch wie das Buch Jona überhaupt in die Bibel reingeraten ist. Denn es ist ja keine heldenhafte Geschichte. Eher ein unrühmliches Beispiel eines Propheten, eines Gottesmannes. Und wenn man das Buch Jona liest und immer wieder mal durchliest, merkt man, Gott hat Humor und kommt trotzdem zu seinem Ziel. Also man kann das Buch Jona auch mit einem Schmunzeln lesen. Dennoch geht es vielleicht im Buch Jona gar nicht so sehr um Pleiten, Pech und Pannen eines Gottesmannes. Es geht vielmehr um Gott selbst und wie er mit Menschen umgeht und was Gott mit Menschen im Sinn hat. Vielleicht ist es schon aufgefallen, das Buch Jona endet nicht mit einem Punkt oder einem Ausrufezeichen, sondern mit einem Fragezeichen. Am Ende heißt es nämlich, dass Gott sagt, ich sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der es mehr als 120.000 Menschen gibt, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Es ist ja eigentlich eigenartig. Am Anfang ergeht der Auftrag an Jona, geh in die große Stadt, die mächtige Stadt Ninive, und kündige den Einwohnern an, dass ich sie strafen werde, denn ich kenne ihre Bosheit. Eine klare Ansage, aufgrund von klaren Fakten. Ninive stand damals zu der Zeit wirklich für das Böse. Das war eine böse Stadt schlechthin. Und Ninive ließ sich so schnell nichts sagen von anderen Herrschern oder Mächten. Die lebten ihren Stil, ihren Hedonismus. Und Jona wusste das. Kein Wunder, dass er flieht, eigentlich gar nicht mal vor Gott, eher vor dem Auftrag, den er ausführen soll dort. Und nach einigen Umwegen, wir haben sie mitbekommen über Schiff und Fisch, erhält Jona erneut den Auftrag. Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkündige den Menschen dort die Botschaft, die ich dir auftrage. Und dann sagt Jona der Bevölkerung unmissverständlich, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Der Countdown läuft. Auch eine klare Ansage. Ninive wird nivelliert, so haben wir es auf der Einladung formuliert, eine abbruchreife Stadt. Ja, in der Tat. Andererseits ist es dann eigenartig, die Zerstörung der Stadt wird als Strafe für die Bosheit angesagt und am Ende lässt Gott die Stadt stehen. Es gibt Schonzeit für Sünder und angenommene Menschen. Auf der anderen Seite ist es nicht eigenartig, dass die Geschichte so ausgeht. Denn Jona selbst weiß und sagt es. Er sagt, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst doch nicht. oder du liebst es, gnädig zu sein, so haben wir es vorhin gesungen. So ist Gott, gnädig, barmherzig und geduldig, mit Liebe ohne Ende. Das heißt aber nicht, dass Gott über das Böse und das Unrecht hinwegsieht. Ich glaube nicht, dass Gott das egal ist und Gott auch nicht einer ist, der mal eben ein Auge zudrückt. Der Herrscher von Ninive gibt seinem ganzen Volk eine Anweisung und sagt, jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Und dann dieses vielleicht lässt sich Gott noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er sich von seinem Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Vielleicht. Sicher ist man nicht. Aber vielleicht ahnen die Leute, dass man die Gnade Gottes und die Liebe Gottes dann besonders erfährt, wenn man umkehrt. Ich glaube, diese Erfahrung machen Menschen, die umgekehrt sind, die falsche Wege verlassen haben. Und die Lage der Menschen in Ninive ist ernst, verdammt ernst. Danke. Wie ist die Lage eigentlich heute bei uns? Welche falschen Wege gehen wir in unserem Leben? Wege, die Gott nicht gefallen? Wege, die uns von Gott wegführen? Oder Schleichwege, von denen wir denken, dass Gott sie nicht kennt? Ich bin bei der Vorbereitung der Predigt auf manches bei mir selbst gestoßen, worauf ich Gottes Wort aufmerksam macht und wo ich jetzt Konsequenzen ziehen werde. Muss erst eine ernste, lebensbedrohliche Situation entstehen, bis wir innehalten und umkehren? Wie viel muss erst passieren? Muss erst ein Countdown gezählt werden mit 40 Tagen, bis man untergeht? Wie ist die Lage bei uns? Wann und wie tun wir anderen Unrecht? Wo geschieht Unrecht in Familien und Beziehungen? Welches Unrecht geschieht am Arbeitsplatz? Und welches Unrecht geschieht in unserem Denken und Handeln? Was vielleicht auch keiner so mitbekommt. Muss das Unrecht erst einer Strafandrohung begegnen, bis man innehält und umkehrt? Ich glaube, dass niemand sich gerne ermahnen und zurechtweisen lässt. Interessant ist, dass Ninive das zuließ. Ninive ließ das zu. Obwohl die Stadt ja einen Ruf hatte, die absolute Macht zu besitzen und sich nicht reinreden zu lassen. Aber die Begegnung mit Gott, der das Gewissen weckt und falsche Wege und Unrecht aufdeckt, lässt eine mächtige Stadt umkehren. Kaum zu fassen. Und dann passiert etwas. Wer umkehrt, macht eine großartige Erfahrung. Er entdeckt und staunt, wie großartig Gott ist. Vielleicht formuliert die Stadt es nicht selbst. Sie macht aber die Erfahrung, dass sie stehen bleibt. Aber Gott lässt den Jona sprechen. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Wie gut, dass wir diesem Gott begegnen dürfen. Dass wir einen Gott als Gegenüber haben, der gnädig und barmherzig ist. Der geduldig mit uns ist. Dessen Liebe kein Ende kennt. Der sich auch umstimmen lässt und doch nicht straft. Ich glaube, wer umkehrt und sich von Gott mit seinem Leben, seiner Schuld und Sühne Gott zuwendet, macht eine großartige Erfahrung. Diese Erfahrung ist nicht nur vor Tausenden von Jahren möglich, wie damals in Ninive, wie das hier geschildert wird. Ich glaube, man kann sie heute noch machen. Weil Gott nämlich nicht will, dass unser Leben zerstört wird, dass wir Ziele verfehlen, dass wir falsche Wege gehen und anderen Unrecht tun. Gott gefällt das nach wie vor nicht. Gott möchte uns vielmehr einladen, unser Leben auf ihn auszurichten, umzukehren, sich neu zu orientieren. Die Bibel nennt das Glaube und wir sind eingeladen, Gottes Geduld und grenzenlose Liebe zu erfahren. Das kann man kaum begreifen und auch kaum beschreiben. Man kann es nur erfahren und sich darauf einlassen. Das gilt übrigens auch für Jona. Gott macht dem frommen Jona nämlich auch etwas klar. Ninive wird nicht nivelliert. Und es gibt eine Schonzeit für Sünder und die Stadt ist nicht abbruchreif. Hier gibt es tatsächlich angenommene Menschen. Ich glaube, dass die Frommen von damals und die Frommen von heute bei Jona eine ganze Menge lernen können. Zum einen, dass Gott manche krummen Wege mitgeht, um zu seinem Ziel zu kommen. Er hat den Jona nie aus dem Blick gelassen. Und Gott setzt alles daran, dass Menschen umkehren und leben, statt in einem Inferno ihres Lebens unterzugehen. Außerdem merkt man gerade beim Jona, dass Gott einen frommen Menschen aus seiner frommen und sicheren Beobachterposition rausholt. Aus der Komfortzone, in der man alles so beobachtet und beurteilt und weiß, wie Dinge ausgehen, wenn Menschen weiter so ihr Spiel treiben. Gott holt Jona aus der Komfortzone raus, aus der man distanziert beobachtet, wie Gottes Strafe über das Böse ergeht. Gott lässt Jona nicht dort in der Komfortzone sitzen. Er macht ganz klar, was wirklich zählt. Nicht ein bequemer Logenplatz unter einer Rizinusstaude, sondern es geht um das Überleben einer Stadt und deren Umkehr zu Gott. Ich glaube, dass dieser Wurm erst die Wurzeln der schattenspendenden Pflanze dieses Rizinus zerfressen musste, damit Jona zur Besinnung kommt. Damit Jona merkt, Gott meint es ernst mit seinem Gericht. Er hat die Macht, etwas zu zerstören. Und gleichzeitig öffnet er Jona dafür den Blick für Gottes Gnade und Erbarmen. Denn Gott setzt Prioritäten. Ihm ist eine Stadt, in der 120.000 Menschen so vor sich hin leben, wichtiger als der bequeme Schattenplatz für den Einzelgänger Jona. Wie gut, dass der Wurm für einen klaren Blick sorgt. Für die Stadt und für die Menschen, die Gut und Böse eben nicht unterscheiden können. Wer von uns kann das immer? Und über die sich Gott aber erbarmt. Dieser Wurm macht den Blick frei auf Gott selbst, der es eben nicht ertragen kann, dass ein privilegierter, frommer Mensch auf das Inferno wartet und dass die Menschen, die Gott selbst erschaffen hatten, zur Umkehr ruft, zugrunde gehen. Das will Gott nicht. Ich möchte daher am Ende der Predigt in zweierlei Richtung einladen. Heute ist in diesem Gottesdienst wirklich der Wurm drin. Ich möchte einladen, sich mal so einen Wurm mitzunehmen. Der kann verschiedene Bedeutungen für jeden Einzelnen haben. Der kann zum Beispiel für Einzelne bedeuten, dass Gott uns einen klaren Blick schenkt für Menschen, die Gut und Böse nicht unterscheiden können, die aber jeder Einzelne von Gott geliebt sind. Ich glaube, dieser Wurm kann uns einen Blick für Menschen verändern. Dieser Wurm kann auch dazu dienen als Erinnerung, dass Gott die Frommen, uns Fromme, aus einer frommen Komfortzone herausholt und wir uns darüber freuen, zu lernen, wenn Menschen von falschen Wegen umkehren und damit aufhören, Unrecht zu tun. Dass Gott Menschen liebt, jeden, und auch Menschen verändern kann und Menschen sich verändern können. Oder man kann sich diesen Wurm mitnehmen, zum Beispiel, weil dein Leben Gott viel wichtiger ist als alles an Dingen, an denen du festhältst, was keinen Bestand hat. Der Rizinus, der ist hin, der ist dann irgendwann verwelkt und verdorrt. Ich glaube, wir halten manchmal an Dingen fest, die nicht wirklich wichtig sind. Der Wurm kann uns daran erinnern, dass Gott uns festhält und dass es entscheidend ist, an ihn zu glauben. Man kann sich diesen Wurm auch mitnehmen, wenn du die Chance ergreifen möchtest, auch von manchen falschen Wegen umzukehren und aufzuhören, Unrecht zu tun. Das kann auch eine gute Erinnerung sein, übrigens mit einem süßen Beigeschmack, keinem bitteren Beigeschmack. Umkehr ist immer etwas Gutes, was Positives, weil das Ziel neu ins Auge gefasst wird und weil irre Wege an der Stelle abgebogen werden. Und noch als Letztes, diesen Wurm mitzunehmen, kann auch ein anderes Symbol noch sein, als Zeichen dafür, dass Gott dir und anderen gnädig ist. Ein barmherziger Gott, ein Gott mit großer Geduld und endloser Liebe. Amen. Wir hören gleich etwas Musik. Ich möchte einfach einladen, je nachdem, was uns bewegt hat, was wir auch damit verbinden, mal so einen Wurm uns mitzunehmen als Erinnerung.